Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Mehr gestalten, weniger verwalten. Das ist das Leitmotiv von Patrick Filigo, einem Geschäftsführer von der Baselbieter Traditionsunternehmung Aluminium Laufen AG. Die Firma mit 250 Angestellten exportiert rund 2/3 von seinen Produkten in die umliegenden Länder. Nach Deutschland, Österreich und Frankreich. Die Zeiten sind nicht einfach. Der starke Franken, hohe Energiekosten und eine weltweite Instabilität machen die Arbeit für Patrick Filigo anspruchsvoll. Im Gespräch erzählt der KMU-Chef, welche Vorzüge er an der Region und der Schweiz schätzt, in welchen Punkten er sich aber Sorgen über die Entwicklungen macht und welche Erwartungen er an die Politik hat, damit produzierende Firmen in der Schweiz eine Zukunft haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft und Air, hier aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Good News für alle, die jetzt hier hinsitzen. Also das heisst, Patrick Filigo von der Aluminium Laufen AG. Und für mich, es ist nicht mehr ganz so heiß, also nicht mehr tropische 35 Grad. Ich schätze mal 25 Grad, das macht das Gespräch einfacher. Wobei man muss sagen, für Ihre Branche, Sie sind sich ja gewohnt, wenn es heiss zu und her geht. Das wäre meine erste Frage an Sie. Herzlich willkommen zum Gespräch.
Dankeschön, vielmal.
Ist das richtig in Ihrem Produktionsumfeld, wenn Sie mit Aluminium arbeiten in Liersberg, wo Sie den Standort haben, dann nachher wird es richtig heiß?
Das ist richtig. Wir schmelzen natürlich Aluminium um und Aluminium schmelzt etwa bei 700 Grad. Also das ist natürlich noch mehr als die 35 Grad. Aber wir sind in einer heissen Branche, muss aber kühlen Kopf bewahren, wenn man Erfolg will haben.
Dann steigen wir doch ein in das Gespräch. Gibt viele spannende Punkte, wo wir uns vorgenommen haben. Ihre Unternehmung gegründet 1927, das heisst bald das 100-Jährige, wo ansteht. Für was steht Ihre Unternehmung? Wie würden Sie die in ein paar wenigen Worten beschreiben?
Also die Aluminium Laufen AG Liesberg in Liesberg steht für ausgezeichnete Aluminiumkomponenten. Wir sitzen in diesem gelben Bähnchen auf die Wasserfallen rauf und alles, was nicht Glas ist und was nicht Gummi ist, ist Aluminium und das Aluminium kommt von uns. Also wenn Sie da die Eckprofile anschauen, wo die Bogen sind, die stellen wir her für den Schweizer Kunden.
Sie sind überall ein bisschen drin, oder?
Das ist richtig. Wir sind in diversen Branchen drin. Das ist der Diversifizierungsgedanke, dass wir nicht irgendwie eine Schwäche haben, eine konjunkturelle. Hauptsächlich sind wir aber im Bau und im Automobilbau daheim und noch im Maschinenbau. 2/3 exportieren wir, 1/3 machen wir auf dem Schweizer Markt.
Wie viele Angestellte haben Sie in der Firma?
Wir haben rund etwa 250 Mitarbeiter.
Gut. Dann die zweite Frage, ein paar Worte zu Ihnen. Wer sind Sie?
Mein Name ist Patrick Filigo. Ich bin wohnhaft im Speckgürtel von Basel. Ich habe einen Rucksack als Ingenieur von der ETH, habe noch ein Nachdiplomstudium gemacht und bin eigentlich seit 20 Jahren in der Branche. Bin immer in der Industrie gewesen. Mir gefällt das, dass man etwas produzieren kann, was man am Ende des Tages auch anlängen kann. Und das erfüllt einem den Stolz und das gibt mir jeden Tag Motivation, aufs Neue wieder ins Geschäft zu gehen.
Wenn man auf die Webseite geht von Ihrer Unternehmung, sieht man auch ein paar Videos. Man sieht, ich interpretiere das so, auch einen gewissen Stolz. Also, sie sind stolz auf die Unternehmung, sie machen das gerne. Und da vielleicht noch ein Zitat, das ich gefunden habe in den Medien. Zum Teil ist geschrieben worden, Aluminium sei das Gold vom 21. Jahrhundert. Sehen Sie das auch so? Ist das richtig?
Nun, Aluminium ist ein junger Werkstoff. Der ist erst um 1890 entdeckt worden. Ob es jetzt Gold ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist sicher nicht so werthaltig, aber es ist natürlich ein Metall, wo man x-mal recyclieren kann und erfüllt eigentlich hier dazu sehr gut den Nachhaltigkeitsgedanken, der zunehmend wichtiger wird.
Gut, wir haben jetzt einiges gehört, was Sie mit der Firma machen, eben sehr stark exportorientiert, 2/3 im Ausland. Über das werden wir nachher reden. Sie haben aber ganz wichtige Botschaft, das ist im Vorgespräch relativ klar rausgekommen. Sie haben es auch in der Handelszeitung im Interview schon mal gesagt, 2003, das ist auch der Titel gesehen vom Interview, mehr gestalten, weniger verwalten. Was ist die Kernbotschaft, die Sie dort durch haben?
Wir probieren uns auf das zu konzentrieren, was wir können beeinflussen können. Also wir markieren uns nicht über den Wechselkurs oder über die schlechte konjunkturelle Lage, sondern wir nehmen das als gegeben an und probieren das Beste daraus zu machen. Wir können in der Produktion etwas machen, wir können in der Vertrieb etwas machen, wir können innovativ sein in den Prozess zu unseren Kunden, denen helfen. Das ist eigentlich Botschaft, dass man da etwas anpackt und nicht einfach nur den Erfolg verwaltet, weil der Erfolg, der kommt nicht von allein.
Wo haben Sie denn den Eindruck, dass mehr verwaltet wird? Das ist eine ganz wichtige Frage, die in diesem Podcast immer das Thema ist. Wir möchten ja hier einen Dialog treten mit Wirtschaftsleuten, die wir reden und wo hoffentlich viel Zuhörerschaft finden in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Also wo wird aus Ihrer Sicht in Ihrem Alltag mehr verwaltet, wo Sie sagen, hey, aufpassen?
Nun, da fragt man mal zuerst einmal meine Frau ein, die natürlich das Haushaltsbudget verwaltet. Das macht sie wunderbar. Spass beiseite natürlich. Es wird sicher auch in der Wirtschaft verwaltet. Aber wo natürlich mir ein bisschen mehr Innovation und ein bisschen mehr Tatengang würde wünschen, das ist natürlich vor allem auf der politischen Bühne. Ich denke, wir sind nach wie vor ein tolles Land. Wenn ich in andere Länder schaue, dann dürfen wir wirklich stolz sein, was die Schweiz hat. Infrastruktur, Energieversorgung, Gesundheitswesen, das ist alles top. Aber wir dürfen es auf dem nicht ausholen, wir dürfen es eben nicht verwalten, weil andere Länder holen auf. Und bevor man sich verlügt, ist man plötzlich rutscht man ab, auch bei den Innovationen, und das ist gefährlich.
Wie stark sind Sie reguliert? Was sind dort die Herausforderungen, die Sie haben? Was ist der Vergleich zum Ausland?
Also unsere Branche ist in dem Sinne nicht stark reguliert. Wir spüren aber zunehmend die Regulierung aus dem Ausland, gerade im Thema von der Nachhaltigkeit. Ich erwähne hier den Grenzausgleichsmechanismus vom CO2, wo die Europäische Union einführt, um die heimische Industrie zu schützen, was auch uns betrifft. Da kommen zunehmend mehr Regulatorien auf uns zu. Sonst würde ich sagen, sind wir mehrheitlich frei. Wir sind auch nicht in einer Gewerkschaft. Oder in einem Industrieverband, da sind wir alles nicht drin.
Inwiefern ist denn der Standort Basel-Land, respektive Standort Schweiz für Sie, ein Vorteil? Was ist besser da als im Ausland? Was für Rahmenbedingungen würden Sie da betonen?
Also, ich habe es erwähnt, erstens einmal ist einmal die gute Infrastruktur, der Verkehrsweg, das ist sehr wichtig für unsere Produkte, dass sie natürlich zum Kunden kommen. Aber ein wesentlicher Vorteil für uns, schaue ich das Arbeitsgesetz an, obwohl das Arbeitsgesetz aus den 60er Jahren ist. Aber das bringt uns wesentliche Vorteile gegenüber dem Ausland. So können wir beispielsweise innerhalb von einer Woche beschließen und umsetzen, die Kapazität anzupassen. Also von einem Dreischichtbetrieb vom Montag bis Samstag auf einen Vierschichtbetrieb kontinuierlich. Und das hilft uns, immer kurze Lieferzeiten den Kunden zur Verfügung zu stellen, wo ein so unser Geschäftsmodell und ein zentraler Punkt in unserem Geschäftsmodell ist.
Also ein flexibler Arbeitsmarkt. Korrekt. Auf der anderen Seite hat man in diesem Land abgestimmt über 13. AHV-Rente. Und jetzt wird das diskutiert, aber so wie es aussieht, wird ein höherer Lohnabzug, respektive höhere Lohnbeiträge, die Sie als Arbeitgeber zahlen müssen, zum Thema. Also wie attraktiv ist jetzt der Arbeitsmarkt?
Gut, ich sage, der Arbeitsmarkt, den wir haben, wir können, wie schon gesagt, Kapazitäten flexibel durchs Arbeitsgesetz unsere Leute einsetzen. Natürlich haben wir hohe Nebenkosten, Lohnnebenkosten, die sich zunehmend ans europäische Niveau angleicht. Sie haben die 13. AHV-Rente angesprochen. Es sind aber noch weitere themenhängig, die auch über die Lohnnebenkosten finanziert werden. Und das macht uns natürlich Sorgen, neben dem starken Schweizer Franken. Wir müssen schon schauen, dass unsere Arbeitskräfte konkurrenzfähig sind im europäischen Umfeld oder sogar weltweit.
Das habe ich mich generell gefragt, als ich mich vorbereitet habe auf das Interview. Ich habe Sie auch im Vorgespräch schon gefragt, ein Produzent von Aluminium, wie kann der in der Schweiz überhaupt noch konkurrenzfähig sein? Frage ich als Laie. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es ist ja toll, dass man das hat. Aber mit dem internationalen Konkurrenzkampf, mit anderen Ländern, die viel tiefer produzieren können, viel tiefere Kosten haben. Und wie können Sie mithalten?
Nun, offenbar machen wir etwas Richtiges, sonst würde es uns ja nicht mehr geben. Es ist ja so, dass wenn man den Markt anschaut, kommen etwas 50% in den Schweizer Markt, kommt nicht etwa von China oder von der Türkei oder von weit, weit her mit günstigen Lohnkosten, sondern es sind effektiv die umliegenden Länder, wo unsere Wettbewerber sitzen, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich. Die haben fast vergleichbare Lohnkosten, wenn man die Inflation von den letzten Jahren, die hat ja einiges dazu beitragen, dass die Lohnkostendifferenz geschlossen wird. Natürlich, wir haben noch den Wechselkurs, da gilt es auch zu berücksichtigen. Wir haben aber schon frühzeitig, um die Jahrhundertwende, haben wir in die Automatisierung investiert. Unser Prozess ist praktisch vollautomatisch automatisiert. Und durch das sind wir eigentlich fähig, unsere Personalkosten auf einem Niveau können zu halten, wo wir konkurrenzfähig sind.
Machen Sie denn auch Produkte, wo Swissmade klassifiziert sind? Also das heisst, wo jetzt die anderen so nicht haben, weil eben die Währungsveränderung ist ja brutal. Das ist brutal. Da sind Sie ja wahrscheinlich extrem unter Druck. Da können Sie gar nichts dagegen machen. Also müssen Sie an sich so gut sein, dass man trotzdem Ihre Produkte kauft, obwohl sie deutlich teurer sind? Oder was sehe ich vielleicht falsch?
Ja, unsere Produkte sind Swissmade, aber wenn ein Kunde an Swissmade denkt, dann denkt er vielleicht an die gute Qualität, aber er denkt auch zunehmend an die hohen Kosten. Wir haben aber hier einen Vorteil, und da komme ich nochmal auf Politik zurück. Wir haben Freihandelsabkommen mit sehr vielen Staaten geschlossen. Das wäre wünschenswert, wenn das noch weitergeht. Beispielsweise haben wir Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ein Lieferant ist, oder ein Lieferant von uns dort sitzt. Und so können wir das Aluminium zollfrei importieren.
Das ist vielleicht auch eine klare Botschaft an Politik. Also Freihandel, das ist ja letztes Mal im Gespräch gesehen mit der Frau Gerdisen von Oris, wo das gesagt hat, das ist ja ihr Wunsch. Darf ich da ganz aktuell fragen, wo, eben, es ist jetzt gefährlich, wenn wir jetzt den Podcast aufzeichnen, es ist heute der 20. August, vielleicht ist morgen wieder alles anders, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, aber die ganze Geschichte mit dem Trump und den Zöll, betrifft Sie das?
Wir sind aktuell noch nicht betroffen. Wir exportieren nichts in die USA. Also von dem her direkt betroffen sind wir nicht. Wir erwarten aber, dass wir indirekt betroffen werden, weil sehr viele von unseren Kunden aus der Medizinaltechnik, aus dem Maschinenbau, haben ein gewisses Exposure in die USA. Und die werden betroffen sein. Und das wird vielleicht bei uns Umsatzeinbußen sein. Oder sie werden zu uns kommen und sagen, könnt ihr euch an den Kosten beteiligen? Könnt ihr da ein Päckchen machen, dass ihr uns helfen könnt?
Und wie viel Luft haben Sie als KMU da noch? Also wie viel Spielraum haben Sie überhaupt?
Ja, das möchte ich lieber nicht sagen.
Okay, das heisst, Sie, ist klar, verstanden. Aber ich würde nur mit dem ein bisschen fragen, wie sehr läuft man mit dem Kinn über dem Wasser?
Also wir sind eine Commodity-Branche, das heisst, bei uns ist stets ein Preiskampf. Wir haben in den vergangenen Jahren natürlich schon Rückschläge erleiden durch die Automobilindustrie. Bedenken Sie, dass seit 2017 die Produktionszahlen in der Europäischen Union zurückgegangen sind. Das heisst, man kämpft um weniger Volumen und es ist wirklich ein Kampf und darum hat auch unsere Marge gelitten und entsprechend ist noch Luft da, aber wir brauchen die Luft ja noch zum Schnaufen.
Ja, und es ist ja so, oder? Vor ein paar Jahren, 2001, in der ersten Amtszeit von Donald Trump, hat es ja den eigentlichen Handelskrieg gegeben, der gegen China losgetreten hat mit markant hohen Zölle und dort sind sie dann schon direkt betroffen gewesen. Ich frage es auch deshalb, wenn man sich so ein bisschen eben mit ihrer Firma auseinandersetzt, merkt, von was für Komponenten sie abhängig sind. Wie haben Sie das damals erlebt? Also wie ist die Abhängigkeit, die Sie haben von Vorgängen im Ausland?
Also wir haben es damals erlebt in der ersten Amtszeit vom Herrn Trump, in dem wir zusätzlich Dokumentationspflichten bei der Ausfuhr in die Europäische Union haben müssen umsetzen. Das ist eine kleine Sache gewesen, aber es ist eine Verwaltungsaufgabe und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Mhm.
Gut, jetzt Thema Wertschöpfung. In Basel-Stadt vor allem wird immer wieder von Unternehmen, die eben auch produzieren, aber auch im Umfeld von Basel-Stadt, die produzieren, die Kritik erhoben. Man hätte so das Gefühl, man will einem eigentlich nicht mehr. Man sei eigentlich gar nicht mehr wünscht. Was sagen Sie auf die Diskussion an, wenn jetzt jemand sagt, ja, man sieht jetzt hier auch wieder, braucht viel Energie, ihre Produktion, braucht viel Platz, Wertschöpfung ist eher gering, braucht doch die Schweiz nicht mehr. Wir sollten lieber mehr IT holen, mehr Pharma, bringt uns mehr. Was sagen Sie, wenn Sie diese Sachen hören, oder vielleicht hören Sie es gar nicht?
Gut, ich glaube, das muss man ein bisschen in einem grösseren Kontext sehen. Vor 100 Jahren war über 80% von der Schweizer Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Heute ist es 80% oder knapp 80%, die im dritten Sektor ist, von den Dienstleistungen. Und ich glaube, das ist oft eine Strukturänderung, wo wir drin sind. Und die ist auch noch nicht fertig. Man weiß auch nicht, wohin sie geht. Vielleicht geht sie mal in eine andere Richtung. Ich weiß es nicht.
Okay, aber Sie haben ja ganz das Gleiche erlebt. Im kleineren Rahmen, wie es in Basel-Stadt auch schon passiert ist. Sie sind am Anfang, seit der Name der Firma, in Laufen gesehen.
Das ist korrekt.
Und dann sind Sie irgendwann weiter raus. Warum?
Das ist korrekt. Wir sind in Laufen gesehen, wo heute Migros steht. Und dort sind wir in den 60er Jahren mit einem Teil von der Produktion raus. Wegen der Emissionen. Das hat man nicht mehr wollen im Dorf. Und dann hat man im Liesberg, wie man das Land hatte, eben in Liesberg eine Fabrik gekauft und der zweite Teil von der Produktion ist dann in den 90er Jahren raus. Also wir hatten eine Entflechtung, einerseits zwischen dem Wohngebiet und dem Dörfli und effektiv der Schwerindustrie.
Es ist ein bisschen geworden, regelmässige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen warum. Wir sind hier jetzt in der Bergstation, da geht manchmal die Türen auf und wir bleiben einfach sitzen und reden weiter. Nochmal die Frage, als stolzer Geschäftsführer von einer traditionellen Unternehmung im Produzentenbereich, wenn jemand sagt, ja, aber hey, wir müssen doch weiterkommen, das ist irgendwie ein bisschen veraltet, was sagen Sie denen?
Dass man es jedes Mal für sich beurteilen, wie schon gesagt, wir machen ein Produkt, unsere Mitarbeiter, die schmelzen das Aluminium um, die gießen es in Form, die tun es bearbeiten, verschleifen, die tun es beschichten, am Schluss noch zusammensetzen und stellen es dann auf den Hof zur Spedition zum Kunden. Und das erfüllt Mitarbeiter mit Stolz, wenn sie wissen, hey, heute habe ich zum Beispiel die Ecksäule für das Gondel gemacht, wo wir drin sind. Also es ist eigentlich eine sinnstiftende Tätigkeit und das braucht es in der heutigen Zeit. Ich glaube, der Sinn von der Arbeit wird zunehmend wichtig, auch mit der jüngeren Generation. Die will einfach nicht einfach eine Arbeit machen, sondern da muss ein Sinn dahinter stehen.
Haben Sie das Gefühl, dass während der Corona-Zeit das Bewusstsein dafür, warum Produktion hier in der Schweiz wichtig ist, dass das zurückgekommen ist bei den Leuten?
Das ist kurzzeitig zurückgekommen, weil halt Lieferketten, die weltweit gestört sind. Das haben wir auch gemerkt am Umsatz. Wir haben da mehr Umsatz gehabt, weil wir immer können liefern. Aber die Leute, die halt bestellen, die auch vermehrt wieder auf den Preis schauen müssen, die vergessen so Sachen schnell. Also das Gedächtnis in der Wirtschaft ist damals nicht so lang.
Ist vielleicht der menschliche Charakterzug generell?
Möglicherweise, ja.
Gut, einer der grössten Kostenblöcke, die Sie haben am Personal, ist die Energie. Sie haben hohe Energiekosten, Sie können es vielleicht noch ein bisschen ausführen. Wir führen in diesem Land ganz intensive Diskussionen über die künftige Energieversorgung. Da spielen die Erneuerbaren eine grosse Rolle. Aber es geht auch darum, soll man das Technologieverbot wieder aufheben, ist vielleicht doch ein AKW irgendwann auch wieder Teil von der Energieversorgung, auch wenn man mal gesagt hat, man will das künftig nicht mehr haben. Wie ist da Ihre Position dazu? Das ist für Sie ein ganz relevantes Thema.
Das ist richtig, die Energieversorgung ist ganz relevant. Wir haben zum Glück, ich habe es vorher erwähnt, wir haben eine gute Infrastruktur in der Schweiz und wir haben fast eine notlose Stromversorgung. Wir haben 2 bis 3 Mal im Jahr ein bisschen Unterbruch von 1,5 Stunden, weil halt der Blitz einschlägt, aber mit dem kann man leben. Bei der Energie muss man immer unterscheiden zwischen der eigentlichen Energie, die wir als Grossverbraucher an der europäischen Börse können einkaufen können, und Netzkosten. Und die Netzkosten, die sind natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Mitunter auch, weil man natürlich den Ausbau oder den Umbau vom Netz muss finanzieren. Und das ist in der Zwischenzeit fast der grössere Brocken geworden, wie die Energie an sich.
Was ist da Ihre Botschaft an der Politik? Ich habe mir so überlegt, Sie haben eben das Zitat, mehr gestalten, wenig verwalten. Da vielleicht irgendwie weniger Ideologie, mehr Rationalität, mehr Vernunft.
Also Botschaft an Daniel, ja, das ist zum Beispiel ein guter Punkt, richtig. Also ich glaube, man muss oft wieder faktenbasiert diskutieren und vor allem, ich sage es mal, die linken Parteien mehr von der Ideologie abkommen. Natürlich brauchen wir erneuerbare Energie, aber ich denke, es braucht auch einen Mix von den Energien, um vor allem die Stromversorgung sicherzustellen, auch in der Winterzeit. Wir können nicht das ganze Land oder die ganze schöne Landschaft, die wir jetzt hier gerade sehen, vom Bernle aus, mit irgendwelchen Solarpanels und Windrädern vollpflastern. Es braucht vielleicht auch noch andere Ideen oder innovative Sachen. Da kann zum Beispiel das Aluminium auch einen Beitrag leisten, weil eigentlich im Aluminium selber ist sehr viel Energie gespeichert. Und in der Schweiz an der Hochschule entwickelt man einen kleinen, Anführungsschlusszeichen, Reaktor, in dem man kann das Aluminium rein tun und der Prozess von der Tonart reversibel zu gestalten und so Energie kann zu produzieren. Und dann können Sie mit 10 Kilogramm oder mit 20 Kilogramm Aluminium können Sie der Winter durch Ihre Seifenmischhäuschen heizen.
Also da gibt es ja noch ganz viel Potenzial, das eigentlich gar noch nicht ausgeschöpft wird.
Das ist korrekt, aber wir müssen einfach ein bisschen innovativ sein. Und zum Glück sind wir auch noch innovativ. Wir sind auch immer wieder gefordert, innovativ zu sein, weil halt einfach die konjunkturellen oder auch die Rahmenbedingungen, die wir haben, zwingt uns da dazu.
Genau, also Druck zwingt einem zur Innovation.
So ist es.
Das ist ja auch spannend daran eigentlich, auch noch mit gewissen Sinn noch gut. Sie haben fast das ganze Dach voll. Ich glaube, es sind 14 Tennisplätze. Bei Ihrer Firma haben Sie bespielt mit Solar. Panels. Ich würde fragen, wie viel bringt Ihnen das in der Gesamtproduktion, wo Sie Strom brauchen? Bringt das etwas?
Das sind etwa rund 2 Gigawatt, die wir produzieren über Solar. Wir brauchen für Energie brauchen wir rund etwa 25 Gigawatt. Also ist ein bisschen weniger als 10%. Wir machen uns Gedanken, das weiter aufzubauen. Der Punkt ist aber, wir können fast nicht weiter ausbauen, weil natürlich wir brauchen den Strom 24 Stunden im Tag und die Sonne scheint halt nicht 24 Stunden. Das heisst, wir würden viel zu viel am Tag produzieren. Das, was wir eigentlich in der Nacht brauchen, da bräuchten wir Energiespeicher und die Energiespeicher, die sind eigentlich so teuer, dass einfach die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist.
Da möchte ich nochmal die Frage stellen. Das sind einfach Fakten. Das ist einfach, so ist es jetzt einfach,
das
kann man nicht in Frage stellen, wenn Sie das in der Politik einbringen und sagen, schaut, wir haben das ganze Dach voll. Das ist trotzdem ein paar Prozent. Und wir brauchen für das Funktionieren von dieser Firma eine sichere Stromversorgung. Und das reinbringen und Ihnen jemand sagt, ja, wir machen Windrädchen, wir machen nachher noch andere Sachen in den Alpen oben. Kommen Sie durch mit der Botschaft? Oder an was liegt es, dass das nicht mehr Beachtung findet? Das ist jetzt mein Wahn eigentlich persönlich.
Nun, ich glaube, man wird sicher gehört, aber wie stark, dass man durchkommt, wenn ich das an den Resultaten beurteile oder an den Stossrichtungen von der Politik, dann denke ich, dann ist da auch noch vonseiten von der Wirtschaft viel mehr mit Nachdruck zu fordern, was wir brauchen. Und da dürfen wir uns natürlich auch nicht aus der Verantwortung nehmen, sondern das ist auch unser Part, zeigen, was wir brauchen.
Sie könnten kandidieren für den Landrat, Sie könnten sogar Nationalrat vielleicht machen, wenn wieder mal Zeit ist. Wie sehr tun Sie sich persönlich einbringen, damit eben Politikerinnen und Politiker das noch mehr hören?
Ich habe punktuell Kontakt mit der Politik, aber mehr eigentlich nicht.
Wieso nicht?
Das ist einfach ein zeitliches Engagement, wo meine Frau und ich mir entschieden haben, dass wir das nicht eingehen wollen. Wir haben eine Familie, wir haben noch 2-3 Hobbys und natürlich ist natürlich der Job und der Job in der Firma sehr verlangend und das kann ich nicht noch mit zusätzlichem politischen Engagement kombinieren.
Wie leben Sie und vielleicht auch andere Unternehmen, die Sie kennen, mit diesem Dilemma, dass Sie eigentlich sagen, was jetzt hier wieder gesagt worden ist in einer politischen Debatte, Sie schauen sich, es stimmt einfach nicht. Und gleichzeitig wissen Sie, ja, ich bin ja auch nicht dabei, ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Aus rationalen Gründen, man hat einfach keine Zeit, weil halt der Beruf einem schon stark belastet. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?
Ja, das ist in der Tat ein Dilemma, dass wir auch von der Wirtschaft zu wenig Gehör finden in der Politik. Wir probieren das natürlich über die Verbände zu wahrzunehmen, dass die Verbände mehr bei der Politik sind und in diese Stossrichtung zu gehen.
Die Verbände verzweifeln, weil die Verbände sagen, ich brauche Menschen. Ich muss Unternehmen können vorne anstellen. Es gibt auch ganz viele, die gar nichts sagen wollen. Sie sind jetzt da, geben ein Interview. Sie haben ein paar Mal schon Interviews gegeben, wo sie sich auch, also, finde ich, geäussert haben. Klar, nicht so wischiwaschi. Das ist schon immer interessant. Denen. Wie gehen Sie mit dem um?
Nun, ich benenne halt Sachen und ich beziehe Position und bin so transparent und greifbar, und das ist ein wichtiges Kriterium für eine gute Führungskraft, dass man greifbar und authentisch ist. Und ja, ich probiere so zu sein. Für Politik denke ich einfach, da müssten vor allem die bürgerlichen Parteien müssten sich mal Gedanken machen, wie kann ich die Leute aus der Politik mehr einbinden. Und das ist natürlich wesentlich, dass...
Also aus der Wirtschaft meine ich.
Aus der Wirtschaft, Entschuldigung. Ja. Dass sie da auch könnten mit neuen Modellen kommen, wo man die Leute entlastet, wo denen Leute zuschafft, dass einfach das wahnsinnige zeitliche Engagement, dass das reduziert werden. Und dann bin ich überzeugt, dass sich auch mehr Leute aus der Wirtschaft werden finden, wo man wirklich auch brauchen, weil es kann nicht sein, dass man nur über Lehrer und andere dienstleistungsorientierte Menschen, die in der Dienstleistung sind, dass die Politik gestalten.
Das ist ein spannender Ansatz. Wir sind bald am Ende vom Gespräch. Ich würde gerne auf einen Punkt kommen, den ich noch rührend finde. Wenn man eben Ihre Webseiten anschaut, dann haben Sie unter News, zuoberst haben Sie eine Mitarbeiterin, die Sie vorstellen. Sie machen mit ihr ein Interview auf der Webseite. Sie ist mehr als 10 Jahre in Ihrer Firma. Man merkt hier, das ist Ihnen unglaublich wichtig. Und dann steht auch noch, dass weitere, also der Mann ist auch dort in der Firma und weitere Familienangehörige. Und die arbeiten im Dreischichtbetrieb. Das heisst, es ist nicht die ganze Nacht auch noch, aber das ist relativ lang, oder? Wie wichtig ist Ihnen das? Die Bindung mit den Mitarbeitern?
Nun, die Wertschöpfung was wir erzielen, erzielen wir unsere Mitarbeiter, und unsere Mitarbeiter sind Menschen und so möchten wir sie auch behandeln. Das ist nicht ein Kostenfaktor, sondern wir möchten probieren, denen, wie schon gesagt, eine sinnhafte Arbeit zu geben. Und darum ist es auch wichtig, dass wir die Mitarbeiter ins Zentrum stellen, die effektiv auch die Wertschöpfung machen. Ich kann es nur orchestrieren, ich halte es zusammen, ich gebe die Richtung vor, aber es ist der tägliche Mann und Frau, der an den Anlagen steht, auch bei heissen Tagen, neben einem heissen Schmelzofen, der sehr, sehr viel schwitzt im Tag. Und das sind eigentlich die Helden von uns in der Firma, nicht ich.
Von den Rahmenbedingungen her ist es sicher auch ganz wichtig, Fachkräfte überhaupt zu finden. Was sind es für Berufsfelder, die Sie haben?
Wir haben verschiedenste Berufsfelder. Wir haben einen Teil ungelehrte Leute, wir haben sehr viele Polymechaniker, wir haben Elektriker, wir haben Automatiker, wir haben Führungskräfte aus diversen Branchen. Mir ist immer wichtig, dass man aus anderen Branchen ein bisschen Leute holen, die auch neue Ideen in die Firma bringen. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben zurzeit, oder was wir merken, es wird schwieriger, Leute zu rekrutieren. Man muss einen längeren Schnauf haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir von einem Fachkräftemangel würden sprechen.
Was wird schwieriger? Ist es auch die Anspruchshaltung, die Sie feststellen, die von den Arbeitnehmern her kommt? Oder ist es einfach ein ausreichender Arbeitsmarkt?
Nun, die Anspruchshaltung, ich glaube, die ist früher noch schon da gewesen, aber sie wird vielleicht ein bisschen mehr jetzt prononciert wahrgenommen, auch von den Führungskräften. Ich glaube nicht, dass der Arbeitsmarkt austrocknend ist, aber man muss halt, um wirklich die besten Leute zu finden, und wir brauchen gute Leute oder die besten Leute, da muss man halt wirklich auch innovativ sein, auch in der Suche vom Personal.
Sie haben Ihre Unternehmung nicht in Downtown Basel, auch nicht in der Agglomeration, sondern in Liersburg. Genau. Es ist ja interessant, wenn man die Schweiz anschaut von der Geschichte, die grossen Innovationen. Also es gibt so viele Beispiele, kommen aus diesen Tälern. Aber wenn Sie jetzt jemandem im Bewerbungsgespräch sagen, oder das vielleicht gar nicht so weiss, ja eben, du fährst dann hier eine halbe Stunde hinterher und dann rechts abbiegen und dann bist du bei uns. Und das jeden Tag. Wie ist das? Wie machen Sie das?
Nun, der Arbeitsweg ist sicher ein Punkt. Ich fahre auch, ich fahre von hier nach Richtung Liesberg. Ich fahre gegen den Verkehr, ich fahre nicht in den Stau rein. Also ich kann fahren. Es ist sicher so, dass es schwierig ist, vielleicht über den Mittag mit einem Kollegen abzumachen. Aber wir haben ein sehr gutes Team bei den Leuten zusammen. Und die Tatsache, dass wir eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit haben, eine mittlere Betriebszugehörigkeit von über 10 Jahren, spricht doch auch für das Unternehmen und für die Kultur.
Sind Sie zufrieden mit der Verkehrsanbindung und auch mit den entsprechenden Diskussionen, die in diesem Bereich laufen?
Nun, wir haben jetzt den Doppelspurausbau im Laufental. Das entschärft natürlich die Situation. Es ist ja bereits eine Motion hängig, dass man auf dem Viertelstundentakt will bleiben. Das ist sicher ein Vorteil, aber das ist ein kleines Puzzlestück im ganzen Puzzle.
Gut, wirklich sehr spannend, mit Ihnen zu reden. Ich muss leider schauen, wir fahren bald wieder unten rein und sonst muss ich sie wieder abrupt abbrechen und sie stoppen. Darum können wir doch zur letzten Frage, aber Sie können sich ein bisschen mehr Zeit lassen als andere Gäste, die wir schon hatten. Ich frage immer, jetzt gerade in diesem turbulenten Jahr, es ist wirklich völlig verrückt, was wünschen Sie sich für das Jahr? Sie haben sogar Zeit zum Nachdenken, also wir fahren noch nicht gerade rein.
Nun, ich wünsche mir dieses Jahr, dass wir nach wie vor die gleiche oder bessere konjunkturelle Bedingungen werden haben, dass es nicht noch weiter abrutscht. Das ist schon eine gewisse Sorge, die wir haben. Ich glaube, wir sehen da gewisse Entspannungen, vor allem im Baumarkt, wo dürfte ich kommen. Es kann nicht ewig abwärts gehen. Und dann wünsche ich natürlich, dass meine Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue motiviert zur Arbeit kommen und dass jetzt oben in der gleichen Kondition, das heisst, ohne dass sie einen Unfall gemacht haben, wieder heimgehen zu ihren Familien und können Freizeit geniessen.
Herr Filiger, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier in dieser Sendung gewesen sind.
Bitte, gern geschehen.
Und weiterhin selbstverständlich viel Erfolg. Das war es vom Wirtschaft und Air, von dieser Folge. Abonnieren doch die Sendung auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Ist das machbar, kostenlos, ohne Problem, einmal klicken. Und ihr habt immer spannende Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus der regionalen Wirtschaft, die erzählen, was sie machen, was ihre Anliegen sind und wie man die Wirtschaft auch generell in der Region voranbringen. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn Zreigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.